Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, auch nach euch zu Hause oder wo ihr unterwegs seid und zuhört und zuseht, seid herzlich gegrüßt. Karfreitag oder die Karwoche. Was heißt denn dieses Kar da vorneweg? Habt ihr euch da mal drüber Gedanken gemacht? Also ich bin ja nun auch schon ein paar Jährchen älter, aber was das Wort jetzt eigentlich wirklich bedeutet oder heißt, hat man sich vielleicht denken können, aber so richtig gewusst habe ich es eigentlich bislang nicht. Kar, althochdeutsch, Kara, ein Wort für Wehklage oder Trauer. Und am Karfreitag gedenken die Christen an den Tag, wo der Herr Jesus Christus am Kreuz gelitten und gestorben ist. Ein Grund zum Trauern und doch eigentlich auch ein Grund, uns zu freuen, weil wir wissen, dass das nicht das Ende war, das Sterben unseres Herrn. Aber heute ist dieser besondere Augenmerk darauf gerichtet, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist. Ich möchte uns nochmal erinnern an unsere Bibelreihe 1. Korinther. Und zwar möchte ich an den Vers 18 aus dem ersten Kapitel erinnern, wo es heißt, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. 1. Korinther 2, die Verse 2 und 7. Paulus hatte sich vorgenommen, die Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Heute Morgen möchte ich versuchen zumindest, unseren Blick auf unseren Herrn Jesus Christus zu lenken, der für uns auf diese Erde gekommen ist, aus der ganzen Herrlichkeit, die er bei Gott gehabt hat, um unsere Schuld, um deine und meine Schuld, die wir vor Gott haben, auf sich zu nehmen und dafür die Strafe zu zahlen. Und ich möchte uns aus Johannes 12 einen Abschnitt lesen, und zwar die Verse 20 bis 37. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort: Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Mein Herz ist jetzt voller Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun. Viele Menschen standen dabei und hörten die Stimme. Sie sagten: Es hat gedonnert. Einige meinten, ein Engel hat zu ihm gesprochen. Da sagte Jesus: Nicht meinetwegen hat diese Stimme gesprochen, sondern euretwegen. Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Die Leute hielten ihm entgegen: Das Gesetz lehrt uns, dass der Messias ewig bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Jesus erwiderte: Das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Menschen des Lichts werdet. Nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte, zog er sich zurück und hielt sich von da an vor ihnen verborgen. Trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Hast du dir vielleicht auch schon mal die Frage gestellt, wer Jesus eigentlich ist, und den Wunsch in dir gespürt, ihn näher kennenzulernen? Hier in dem Abschnitt begegnen wir Menschen nicht jüdischer Herkunft, Griechen, also Heiden aus dem Blick der Juden, so wie wir, die sich auf die Suche nach Jesus gemacht haben und ihn gerne kennenlernen wollten. Wir kennen ihre Beweggründe nicht, was sie dazu angerührt hat, Jesus jetzt ein bisschen mehr kennenzulernen. Vielleicht ist der Ruf zu ihnen durchgedrungen, was er alles getan hat, Wunder getan hat, und dass er ja sagt von sich, er wäre der Sohn Gottes. Aber grundsätzlich ist es erstmal gut, sich auf die Suche nach Gott bzw. nach Jesus zu machen. Denn damit ist eine Verheißung verbunden, nämlich die, dass Gott sich von denen, die ihn aufrichtig suchen, finden lässt. Ob es nun tatsächlich zu einer direkten Begegnung kam zwischen diesen nichtjüdischen Menschen und Jesus, das lesen wir an der Stelle nicht. Hier gibt es so einen plötzlichen Bruch. Da kommen die beiden Andreas und Philippus zu Jesus und erzählen ihm, dass da welche sind, die ihn kennenlernen wollen. Und plötzlich, er geht gar nicht da weiter drauf ein, plötzlich gibt es eine Antwort von Jesus, die man erstmal nicht versteht. Und so ging es wahrscheinlich auch den ganzen Zuhörern, die da bei ihm waren. Und vielleicht geht es uns heute Morgen auch ein bisschen. Was hat uns das jetzt zu sagen? Da wollen Leute zu Jesus kommen und er knallt einem da was vor den Kopf von wegen Weizenkorn, sterben, Frucht bringen. Doch Jesus macht hier was ganz Besonderes. Er stellt sich jetzt den Menschen, die da um ihn herum sind und uns heute durch sein Wort als denjenigen vor, der er eigentlich ist, warum er überhaupt auf der Erde ist und den Menschen von Gott erzählt hat. Sein eigentliches Ziel, den Zweck, den Gott sich überlegt hatte. Matthäus 20, Vers 28, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Der Herr Jesus lässt die Menschen nicht einfach gegen die Wand laufen. Weil er hätte das jetzt einfach so sagen können, okay, wir lassen das jetzt mal einfach so stehen. Ich gehe meinen Weg und ich weiß, irgendwann kommen die Soldaten und lassen mich umbringen. Nein, er bereitet die Menschen darauf vor, um ihnen das noch einmal deutlich zu machen, dass hier etwas ganz, ganz Gewaltiges passiert. Dass sich hier ein Geheimnis Gottes quasi auftut und für die Menschen, die daran glauben, auch lüftet. Jesus weiß, dass es nur echtes Leben für die Menschen, für uns geben kann, wenn er sein Leben dahin gibt. So wie das Weizenkorn nur Frucht bringen kann, wenn es in die Erde gelegt, also begraben wird, nur so kann es echtes Leben für Menschen geben, wenn Jesus gestorben und begraben wurde. Warum ist das so? Und hier macht Jesus deutlich, dass jetzt der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Er geht jetzt nicht mehr tiefer darauf ein, auf diese zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern er macht jetzt klar, was sein Auftrag ist. Aber gleichzeitig macht er auch klar, was es bedeutet und was es für eine Konsequenz mit sich bringt, wenn ich mich auf Jesus einlasse. Vers 25. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, oder andere Übersetzungen schreiben, wer sein Leben hasst, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wer Jesus nachfolgen will, der muss den gleichen Weg gehen wie er, nämlich durch Tod, durch Gericht und Tod. Wieso? Jesus ist doch jetzt gestorben und hat das Gericht auf sich genommen. Ja, genau das ist der Punkt. Wir müssen nicht mehr vor Gott erscheinen, um gerichtet zu werden. Und wir müssen auch nicht mehr sterben, weil der Lohn der Sünde der Tod ist, sondern wir dürfen heute das für uns in Anspruch nehmen, was der Herr Jesus dort damals vor fast 2000 Jahren getan hat. Wir müssen nur unser eigenes, ichbezogenes, gottfernes Leben dahingeben, dieses Leben loslassen, hassen, Gott übergeben und begraben lassen. Nur so kann ein neues, ewiges Leben mit Jesus zusammen für Gott gelebt werden. Und das für Gottes und zu Gottes Ehre und Herrlichkeit. Ein Leben, das auf der Erde vor Leid und Tod nicht Halt macht. Die ganz regulären Gesetzmäßigkeiten dieser Erde gehen auch an uns nicht vorüber. Und doch steht dieses Leben für und mit Jesus in einem totalen Widerspruch zu den Vorstellungen dieser Welt. In der Welt geht es um Lebensqualität, um Freiheit, um Selbstverwirklichung für den Moment, für den Augenblick. Bei Jesus geht es ums Dienen, um die Selbstaufgabe, um Leiden und Sterben. Aber mit dem Ausblick auf ein echtes, erfülltes Leben bis in die Ewigkeit bei Gott. Und genau das stellt er in diesem Moment den Menschen, die ihn da umgeben, vor. Er hält nicht hinterm Berg. Er zeigt den Menschen ganz klar auf, dass das eine Besonderheit ist und die muss man wollen. Also nochmal die Frage, wen oder was wollen wir sehen? Was suchen wir bei Jesus? Den Wundertäter? Den König? So wie er ein paar Tage vorher gefeiert worden ist, als er dort nach Jerusalem einzog, so als wäre er ein König, wo die Menschen ihm zugejubelt haben? Oder tatsächlich den Gekreuzigten, den Verfluchten, der für meine Sünden gelitten und am Kreuz von Gott gerichtet wurde und starb? Ich denke, das ist eines dieser Geheimnisse Gottes, die wir aus menschlicher Sicht oder die aus menschlicher Sicht keinen Sinn ergeben. Das ist kein rühmlicher Tod, wenn man vielleicht denken möchte, für von dem einen oder anderen, der gestorben ist, für eine gute Sache und wo man ihn heute noch für umjubeln kann. Sondern nein, es ist das genaue Gegenteil. Es war die erniedrigendste Todesart der damaligen Zeit. Und zwar nicht nur körperlich, sondern eben auch gesellschaftlich. Es war eine Schande, ein Fluch, am Kreuz hingerichtet zu werden. Und dieser gekreuzigte Jesus soll der Retter der Welt sein? In 2. Korinther 5, 21, da lesen wir, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Galater 3, Vers 13. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Das hat Gott sich für uns überlegt, weil er gesehen hat, dass die Menschen in die Irre gehen, dass sie sich haben Irre leiten lassen, schon damals, kurz nachdem er die Erde und die Menschen geschaffen hatte. Aber Gott hatte einen Plan und an dieser Stelle lüftete er etwas die Decke von dem, wie er sich das vorgestellt hat, dass die Menschen nicht in Ewigkeit von ihm in der Ferne sein müssen. Denn die Ferne von Gott bedeutet der ewige Tod. Aber kommen wir zurück zu Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes, ist Gott selbst. Und doch ist er in diesem Moment der Mensch Jesus. Das sollten wir uns vielleicht mal vergegenwärtigen, dass wir es hier mit einem Menschen zu tun haben, den Gott als seinen Sohn auf die Erde gegeben hat, um uns deutlich zu machen, was seine Vorstellungen davon sind, menschliche Beziehungen zu Gott zu haben, also Beziehungen zwischen Menschen und Gott zu haben. Und das hat Jesus in seinem Leben voll und ganz und umfänglich vorgelebt. Und deutlich zu machen, wie sehr Gott seine Geschöpfe, die Menschen, liebt. Und kann man nicht eigentlich sagen, dass schon mit seiner Geburt das Leiden Jesu begonnen hat? Dass er schon zu Lebzeiten sein Kreuz hat tragen müssen? Können wir uns das vorstellen, was das für einen Menschen von der Art wie Jesus war, so ein sündloser Mensch, was das für ein Leben, für ein Leiden schon zu dieser Zeit gewesen sein muss? Unverstanden von den Menschen um ihn herum, obwohl er sich immer bemüht hat, den Menschen die Liebe Gottes nahe zu bringen, ihnen geholfen hat, sie geheilt hat, Wunder getan hat. Aber er hat eben auch gezeigt, wie heilig Gott ist und wie fern die Menschen von ihm sind. Es gibt nur wenige Passagen, die uns von seiner Kind- und Jugendzeit berichten. Aber in Lukas 2, da heißt es in Vers 49, als seine Eltern ihn gesucht haben, nachdem sie aus Jerusalem wieder nach Hause gehen wollten, sagt Jesus zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Ist das nicht auch so ein Signal eigentlich, dass Jesus schon dort von seinen eigenen Eltern nicht wirklich verstanden worden ist, obwohl sie als seine irdischen Eltern die Information bekommen hatten, dass er der Sohn Gottes ist? War für sie auch nur das religiöse, menschliche Leben das Einzige, worauf sie sich konzentriert haben? Und gar nicht wahrgenommen haben, dass es Gott darum geht, eine innige, beständige Beziehung aufrechtzuerhalten? Jeden Tag in der Beziehung mit Jesus zu leben? Geht es dir vielleicht auch so, jetzt sind besondere Feiertage, da denke ich daran, da gehe ich in den Gottesdienst, aber ansonsten muss ich irgendwie sehen, dass ich über die Runden komme und mein Leben lebe? Ist es nicht das, was der Herr Jesus hier als 12-Jähriger seinen Eltern sagt? Leute, denkt daran, da zu sein, wo Gott ist, das ist unsere Aufgabe, das ist das Ziel Gottes. Später dann als Erwachsener, wo er mit seinen Jüngern unterwegs ist, da muss er folgende Feststellung machen, als man ihn dazu auffordert, sich doch auch öffentlich darzustellen in Johannes 7. Da war auch ein Fest, das Laubhüttenfest. Euch kann die Welt nicht hassen, sagt er zu seinen Brüdern. Mich aber hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Zu dieser Zeit hat er gesagt, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Im Gegenteil zu dem, was wir hier gesehen haben. Jetzt ist die Zeit gekommen, um das zu offenbaren, wer er ist und wofür er da ist. Zu dem Zeitpunkt musste er einfach nur feststellen, jetzt muss ich mich noch bedeckt halten. Denn der Hass der Menschen ist so groß, wenn man das im Verlauf der Geschichte weiterliest, so groß, dass die religiösen Führer des Volkes Israels ihn haben still und leise umbringen lassen wollen. Das ist und war der Mensch Jesus. Ständig damit konfrontiert, von den Menschen abgelehnt zu werden. Ständig zu sehen, wie die Menschen, die Gott geschaffen hat, an dem Ziel ihres Lebens vorbeileben. Wie bedrückend muss das gewesen sein? Und es gibt so einige Stellen, wo das auch zum Ausdruck kommt, wo Jesus auch geweint hat über die Schafe, die keinen Hirten haben. In Vers 27 lesen wir dann auch: Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Wenn wir so an unser Leben denken, wie schnell sind wir da oder wie oft ist es so der Fall, dass wir Angst haben, Sorgen haben und wir versuchen, dieser Angst entgegenzuwirken, indem wir die Situationen meiden oder dass wir versuchen, irgendwie um die Sachen rumzukommen, vor denen wir Angst haben. Und nichts anderes ist es bei Jesus auch gewesen. In anderen Stellen von der Bibel lesen wir, wo es immer näher kam an diese Situation zur Kreuzigung, dass er dort im Garten Gethsemane war und versucht hat, mit der Unterstützung seiner Jünger diese Situation im Vorfeld zu bewältigen. Und er hat zu Gott gesagt, wenn es möglich wäre, dann sollte doch diese Situation an ihm vorbeigehen. Ganz menschlich, Lasst uns das einfach immer wieder im Blick behalten, dass hier tatsächlich ein Mensch auf dem Weg ist, Gottes Gericht über sich ergehen zu lassen. Damit wir eine Information dafür bekommen, was es eigentlich für uns hätte bedeutet, wenn wir in dieser Situation hätten sein müssen. Aber hier sagt er, nein, hier steht nicht mein Wollen und mein Wünschen im Vordergrund, sondern hier steht das Ziel Gottes im Vordergrund. Und das bedeutet, dass jetzt die Zeit da ist und dass ich hingehe, um diesen Weg zu gehen, den Gott dafür ausgesucht hat. Damit alles gerecht zugeht, damit ein gerechter Gott sowohl die Liebe zu seinen Geschöpfen zum Ausdruck bringen kann, aber auch seine Gerechtigkeit und Sündlosigkeit, der die Sünde nicht sehen kann. Und nicht so einfach so ein bisschen wischiwaschi und so um 5 Grade sein lassen und das machen wir mal eben so nebenher. Nein, sondern mit seinen ganzen, mit aller Konsequenz, mit aller Macht. Jesu Weg war begleitet von Hass und auch von Angst. Und trotz alledem in dieser Situation, wo wir, wenn wir in solchen Situationen sind, nur noch da versuchen, irgendwie rauszukommen und nur noch daran denken, passiert bei Jesus etwas ganz anderes. Sein Fokus liegt auf den Menschen um ihn her. Hier, an dieser Stelle, die wir gelesen haben, macht er den Menschen deutlich, was es heißt, sein Leben zu leben oder zu verlieren. Wenn wir in die nächsten Kapitel dieses Buches gehen, dann sind da noch andere Situationen, wo er sich zum Beispiel um einen Soldaten kümmert, der bei seiner Verhaftung verletzt wird, weil hier Petrus ihm das Ohr abschlägt. Er gebietet Einhalt und stellt den Soldaten wieder her. Und seins hätte gesagt, hey, der will mir was, der kann gern was haben, aber nichts so was Gutes. Jesus in dieser Situation der Verhaftung, der heilt sogar dort noch einen Verletzten. Er bereitet seine Jünger vor auf diese Situation, dass er verhaftet wird und dass er irgendwann nicht mehr da sein wird auf dieser Erde. Er kümmert sich auch um sie. Oder dort, wo er am Kreuz hängt, was macht er dort? Er kümmert sich um seine Mutter und vertraut sie einem seiner Jünger an, dass er sich um sie kümmert. Jesus, ganz Mensch und doch auch so vollkommen Gottes Sohn. Dann dort am Kreuz, da, wo er sein Leben hingegeben hat, da ist dieser Moment dieser absoluten Finsternis. Wir haben hier in den Versen ab Vers 35 gelesen, das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch, geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt. Vers 36, glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zum Menschen des Lichts werdet. Und dort am Kreuz sind plötzlich 3 Stunden der absoluten Finsternis. Kein Mensch weiß so wirklich, was in dieser Zeit passiert ist. Die Bibel geht nicht so wirklich näher darauf ein. Aber da, wo Finsternis ist, da ist oft auch Gericht. Und so denke ich einfach, dass in dieser Zeit das Gericht Gottes über den Menschen Jesu kam. Kein Licht mehr. Da, wo keine Sonne hinkommt, da kann auch kein Leben entstehen. Da hat Gott genau das getan, was er auf dem Herzen hatte, um den Menschen entgegenzukommen. Seine ganze Gerechtigkeit, Genüge zu tun und trotzdem dem Menschen die Hand entgegenzuhalten, komm zu mir. Das ist so ein Geheimnis, da kann man nicht so wirklich eindringen. Das kann man nicht so wirklich verstehen. Man kann vielleicht in Ansätzen das begreifen oder versuchen zu begreifen, aber eigentlich ist es das Herz, das das glaubt und darauf vertraut, dass Gott so groß und so mächtig ist, dass er das getan hat. Das war der Moment, in dem Jesus rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber auch ein Moment zum Ende hin, wo er sagen konnte, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Am Ende gerichtet und verlassen, alleine, dort am Kreuz. Blut musste fließen, um uns von unseren Sünden zu reinigen. Nicht irgendein Mensch oder irgendein Tier, so wie es bei den Israeliten jährlich Sitte war, dass dort ein Opferlamm gebracht werden musste vor Gott, um so die Sünden so ein bisschen zuzudecken. Aber sie konnten die Sünden nicht wegnehmen. Und auch nicht irgendein Kreuz, nicht irgendwelches Blut. Nur das Blut des Sohnes Gottes dort am Kreuz auf Golgatha konnte das tun. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe zusammenzubringen. Und alles das gehört untrennbar zusammen. Und um eine Antwort auf die Frage zu geben, dieser Gekreuzigte soll der Retter der Welt sein? Ja, dieser Gekreuzigte ist der Retter der Welt. Denn nur sein Opfertod hatte die Macht, uns von unseren Sünden zu befreien, sie zu sühnen ohne Abstriche. Keine billige Ablösung, kein Schwamm drüber, sondern vollkommene Übernahme meiner Schuld. Und das ein für allemal. Hebräer 9, Vers 28. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Jesus Christus, der Mensch, der Sohn Gottes. Ich möchte so noch ein paar Stellen oder eigentlich nur mal noch mal so einen Überblick geben über diese Zeit, die danach kam, nachdem der Jesus sich hier so offenbart hat und dann sich vor den Menschen verborgen hielt, bis hin zur Kreuzigung. In Kapitel 13 vom Johannesevangelium, da passiert genau das, dass er den Jüngern einen Beweis dafür gibt, wie lieb er und wie lieb Gott sie hat. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er ist erschüttert über den bevorstehenden Verrat, der ihm entgegengebracht wird durch Judas. Und er feiert das letzte Abendmahl. Er gibt ihnen ein Gebot, einander zu lieben. Und er muss auch die Vorhersage für Petrus machen, dass er ihn verleugnen wird. In Kapitel 14 ermutigt er die Jünger und stellt ihnen den Vater vor, wer der Vater Gott denn ist. In Kapitel 15 stellt er sich als der Weinstock vor und damit die Quelle für die Gläubigen. In Kapitel 16 ermutigt er erneut die Jünger. Und nochmal, er, der auf einen Kreuzestod hinzugeht, der sich dessen bewusst ist, was da auf ihn zukommt, dass er in das Gericht vor Gott muss, etwas, was für uns so unvorstellbar ist, kümmert sich um die, die ihn umgeben. Er betet in Kapitel 17 für seine Jünger. Und in Kapitel 18, wo es zu der Verhaftung kommt, da nimmt er seine Jünger in Schutz. Lasst diese gehen, sagt er zu den Soldaten. Er heilt diesen verletzten Soldaten, wird gefangen genommen und dann passiert das, was er schon vorhergesagt hatte, wird von seinen Jüngern verlassen, von Petrus verleugnet und dann geschmäht, angespien, geschlagen und schlussendlich ein Verbrecher wird ihm vorgezogen, der Begnadigung erfährt. Kapitel 19, er wird ausgepeitscht, bekommt die Dornenkrone auf das Haupt gesetzt. Kein Krönchen, so als Schmuckgegenstand, sondern mit Dornen, mit harten Dornen, die in den Kopf, in die Kopfhaut eindrangen. Wird weiterhin verspottet und geschlagen und angespuckt. Die Freilassungsversuche eines Oberhauptes, dem Pilatus, die scheitern, weil das Volk ihn nicht will. Sie glaubten nicht an ihn. Er trägt das Kreuz zur Hinrichtungsstätte, seine Kleider werden verteilt und sein Gewand wird verlost. Johannes 19, Vers 26, er sorgt für seine Mutter. Johannes 19, Vers 28 bis 30, Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Alles das ist Jesus, der Gekreuzigte. Und dass er wahrhaftig ein Mensch war, an dem das nicht spurlos vorübergegangen ist, das zeigen auch die Begebenheiten nach seiner Auferstehung. Johannes 20, Vers 20 und 25 möchte ich dazu noch lesen. Dann zeigte er ihnen, seinen Jüngern, seine Seite und seine Hände. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Die anderen erzählen ihm, dem Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Der auferstandene Herr trägt diese Zeichen seiner Kreuzigung und nicht auch nach seiner Auferstehung. Brauchst du auch dieses Zeichen? Musst du auch erst deine Hände in seine Wunden legen? Leg lieber dein Herz in seine Hände. Wir erinnern uns, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges, die Botschaft von der Kreuzigung Jesu, um damit vor Gott gerechtfertigt zu werden. Aber heute, über 2000 Jahre später, sehen wir etwas von der Frucht, die durch den Tod Jesu am Kreuz gewachsen ist. Wir, die wir dieses Werk Gottes persönlich für uns angewendet haben, angenommen haben, dürfen auch heute noch diesen Tod verkündigen und uns der Gnade Gottes gewiss sein. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das ist unser Gott und unser Herr und Heiland. Ich wünsche uns, dass wir das einfach in unserem Herzen tragen, dass wir wahrnehmen, was unser Herr für uns getan hat. Und wem es möglich ist, den möchte ich jetzt bitten, aufzustehen, dass wir noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, mit all seinen Konsequenzen, bis zum Letzten, bis zum Gericht bei Gott, dass du das für uns getan hast, um uns die Liebe Gottes entgegenzubringen und doch allem Genüge zu tun und die Strafe auf dich zu nehmen. Das hast du für uns getan. Dafür preisen wir dich, dafür danken wir dir und dafür bitten wir dich um deinen Segen. Amen.